Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir sprechen heute über den Irrsinn der Kollektivierung und der Kampf mit dem demokratischen Wir. Das ist also heute das Thema. Und das möchte ich eigentlich in 5 Schritten abhandeln hier. Die Problematik des globalen Raumes ist das erste und die Lehre der Welt. Das zweite, die Idee der Ordnung als Grenze und die fehlgeleitete Liebe nach Unterordnung. Drittens, die Idee des guten Urkommunismus, um den geht es eigentlich heute hauptsächlich, und die Herkunft, wo der herkommt, aus Platon. Und viertens, die ägyptischen Klöster und ihr Einfluss auf diese Idee des Urkommunismus und die Brücke zu den protestantischen Sekten in Europa. Und dann in den Vereinigten Staaten, das ist dann übergeschwappt und beherrscht dort heute die Politik. Und das ist der 5. Punkt, der Kampf um das Wir in uns. Denn die Auseinandersetzung mit dieser Problematik der Auflösung eigentlich von Ich-Strukturen, diese Vereinigung mit sich ist die Vielstimmigkeit eines inneren Chores oder Orchesters. Wir sind innerlich unheimlich vielfältige Wesen. Und diese Vielfältigkeit ist unser Problem. Ich gehe mittlerweile nicht mehr davon aus, den Menschen als ein Mängelwesen zu betrachten, weil man dann immer nur auf die Natur zurückblickt, was man hinsichtlich des Tieres jetzt nicht mehr ist. Und was ist aber voraus? Voraus sind wir ständig unterwegs und machen Welt und bauen Welt auf und sind aus dem Paradies raus. Das heißt, der Mensch ist ein Überschusswesen, der schießt ständig über sich hinaus. Und die Problematik, vor der jeder eigentlich steht, kann man beantworten, indem man wieder zurückgeht und eine Reduktion macht, also den Überschuss bekämpft, indem man ihn zerstört. Und das ist fatal, aber das ist sozusagen die Struktur und der Wille und das Angebot der Reaktion. Und die gibt es, seit wir diese Auseinandersetzung um das Wesen des Menschen haben. Und das ist die große, eigentlich nicht zu vergessende Tat des Sokrates gewesen, dass er die Tür zu diesem Überschusswesen aufgemacht hat, aber nicht in Richtung der Dinge und des Habenwollens von Dingen, sondern in die Richtung der Seele, und zwar nach innen, dort, wo wir dieses Problem eigentlich haben. Dass wir faktisch in unserer Seele ja die Gedanken haben, die wir dann nach außen transportieren, auf andere Menschen, auf die Dinge und so weiter. Und dass wir den Überschuss in uns, also die Schöpfung und das, was dann im griechischen Eros heißt, das schöpferische Gespräch mit sich selbst, dass wir dieses schöpferische Gespräch mit uns vermeiden, weil wir an Ersatzgötter hinrennen und die anbeten. Und diese Ersatzgötter können Dinge sein, ein Milliardär, der muss unbedingt noch ein paar Milliarden haben. Ja, da gibt es also im Augenblick den Wettlauf der Milliardäre, Forbes-Liste. Wer ist jetzt der reichste Mann der Welt? Wer ist der glücklichste Mann der Welt und die glücklichste Frau? Das wäre doch eine Idee. Nein, dafür gibt es keine Liste. Dafür wird es nie eine Liste geben. Weil der immer sie sind oder nicht. Mann oder Frau. Und dann meine ich noch, wir müssen oder sollten die Vereinigung mit uns nie ohne den anderen machen. Ohne den anderen. Ohne den anderen in uns. Da hat der Jung, Anima und Animus, das ist ja sehr vernünftig gewesen, Mann und Frau in uns und Frau und Mann in uns. Das ist die erste Vereinigung, die Psychologie dann zieht. Beim Sokrates ist es anders. Ja, der sagt, die erste Vereinigung mit uns ist, dass wir aus unserem inneren Gespräch mit uns selbst, dem Du, das Recht geben, zu sich Ich zu sagen und dann wir zu werden. Das ist sozusagen die sokratische Lösung. Die Psychologie, Jung, ist nur bis dahin gegangen, dass er sagt, ja, die Vereinigung sozusagen der weiblichen und der männlichen Seite ist durch die Natur schon vorgegeben, und zwar durch die Natur der Seele. Und wenn man sozusagen diese Natur der Seele leugnet oder zerstört und eine Seite dieses Zusammenhangs eliminiert, dann hat man natürlich in sich selbst eine Fremde, eine Zerstörung erzeugt, eine Fremde, eine Entfremdung, knüpft er dann eben auch an Freud an. Und mit dieser Zerstörung des eigenen inneren seelischen Gleichgewichts ist natürlich der Mensch dann psychologisch gesehen krank. Der gute Gedanke der Dualität bei Jung hat ein großes Fragezeichen, nämlich wie vereinigen wir uns Weibliches und Männliches, wenn man das mal so sagen will, mit uns selbst. Und diese Vereinigung mit uns selbst ist, dass wir sowohl das Weibliche und das Männliche, stark und schwach heißt es dann da, das starke und das schwache Geschlecht, das ist nicht die einzige Stärke, sondern Sophia war eine Frau. Und die Weis, also die, das Wissen, Weisheit ist ja ein schräger Begriff nach Sokrates, weil er sagt, ich weiß, dass ich nicht weise bin, weil wir die Zukunft nicht wissen. Auch die Frauen wissen die Zukunft nicht, aber wenn Kinder geboren werden, muss man sich um die Zukunft sorgen. Und das heißt, da kommt der Mensch sofort in das Vorsorgeverhalten. Und das, dieses Vorsorgeverhalten ist die lebendige Struktur des Wir. Und in diesem Vorsorgeverhalten haben wir die Frau und den Mann und den Mann und den Mann und die Frau und die Frau in ihren verschiedenen sexuellen Orientierungen, aber nicht für die Neokons, nicht für die harten Machos, nicht für Trump und sein Gefolge, weil die tatsächlich auf einer Grundstruktur aufbauen, die bedeutet die Unterdrückung der Frau. Wenn die Männer die Frauen unterdrücken, dann gilt der Satz vom Engels, der hat mal gesagt, ein Volk, das andere Völker unterdrückt, ist selbst nicht frei. Ein Mann, der es nötig hat, eine Frau zu unterdrücken, das ist ein unfreier Mensch. Der kommt nicht zu seiner besseren Hälfte. Und es gilt übrigens für die Frauen auch. Eine Frau, die es nötig hat, ihren Mann zu unterdrücken, ist auch nicht frei. Also, was wir brauchen ist, und das ist das Wesen der Demokratie, nicht einen Ausgleich der Geschlechter. Die Gleichheit ist an dieser Stelle eine falsche Formulierung, sondern eine Ergänzung, eine schöpferische Umgangsweise der Geschlechter miteinander. Und nicht nur Anerkennung, sondern Welt miteinander schöpfen. Das ist sozusagen die Aufgabe. Jetzt aber das Problem. Das erste ist die Lehre. Was ist passiert, nachdem 1989 die Mauer und der Stacheldraht gefallen ist? Der Osten war offen. Der Raum war plötzlich offen. Und was ist passiert? Der Kapitalismus ist um die Welt gewandert. Jetzt gibt es überall Kapitalismus. In China kommunistischen Kapitalismus. Wahnsinn. Aber mit Methode. Aber die Wirtschaftsweise ist nicht die Lebensweise. Die Wirtschaftsweise, wenn nur als solche exekutiert wird, dann wird der Mensch zum Anhängsel seiner Maschinerie, auch einer Wirtschaftsmaschinerie. Und das heißt, der muss immer profitabler, der muss immer heftiger arbeiten, der muss sich immer stärker unter diese Maschinerie beugen. Und wenn er das tut, dann verliert er sein eigenes Selbst. Was ist das eigene Selbst? Dann ist er das Anhängsel der Maschinerie, der Maschine. Also der leere Raum ist das zweite Thema dabei. In dem Augenblick, in dem die Grenze weg war, war für die Menschen, viele Menschen im Osten, der Schutz weg. Die waren plötzlich schutzlos, waren die Mauer los. Das heißt, die Idee der Ordnung und der Grenze ist eine fehlgeleitete Liebe zur Unterordnung. Man liebt die Unterordnung, weil es eine Ordnung ist, weil man dann nicht für sich selber sorgen muss, weil man in Reih und Glied marschiert, weil es dann nicht auf mich ankommt und doch bin ich einer von denen. Und dieses Kollektiv, was im 19. Jahrhundert entsteht, interessanterweise, weil die Menschen nicht mehr behaust waren, weil das Haus weg war und sie haben ideologische Häuser gesucht, Parteien und Organisationen, die an die Stelle der zum damaligen Zeitpunkt eben schon abgestiegenen christlichen Religionen bei uns und die Dekadenz, der Werteverfall, dass also die alte gesellschaftliche Ordnung seit der Mitte des Mittelalters erodiert ist und die alte ethische, religiöse Ordnung war oder Werteordnung war an die Kirche gebunden und an die Religion. Ich verstehe das ja praktisch von der Struktur her immer, nicht von der Zeit. Wir haben es im Orient, im Nahen Osten mit dem Islam, mit einer Religion zu tun, die den Kampf, den die katholische und die evangelische Religion in Mitteleuropa ausgefochten hat, jetzt zwischen den Schiiten und den Sunniten hat. Welchen Gegensatz haben wir im Augenblick in China? In China haben wir sogar drei Gegensätze auf engstem Raum. Die Herrschaft der kommunistischen Partei als ein Ordnungssystem, das sich zurückführt eigentlich auf den konfuzianischen Gedanken der Ordnung unter dem Himmel. Und der Kaiser ist der Repräsentant des Tao und jetzt ist die kommunistische Partei in diese Schuhe gestiegen und sagt, wir machen jetzt eine Renaissance des Konfuzius. Das heißt jetzt dort harmonische Gesellschaft. Das heißt, das, was der Karl Marx und Engels und so weiter, also die Ahnen der kommunistischen Partei gemacht haben, wird verknüpft mit dem, was die chinesische Tradition unter der Ordnung des Himmels verstand. Und die Ordnung des Himmels hat jetzt im Zentralkomitee Platz genommen. Und zwar unter der Überschrift des Urkommunismus. Aber diese Idee des Urkommunismus ist eine Idee, die bei uns und überall immer wieder durch die Gegend geistert. Und die Frage ist, warum tut sie das? Wenn du die Leute fragst, dann sagen die, Kommunismus, ein richtiger Kommunismus wäre ja nicht schlecht. Aber der Kommunismus, den es da gegeben hat, ist natürlich, den wollen wir nicht. Und wenn du heute Leute fragst, die in China waren oder von der chinesischen Ordnung und der chinesischen Wirtschaft und dem G5-Netz und alle dem begeistert sind, dann sagen die, ja warum? Die sind doch erfolgreich. Jetzt gibt es sogar eine Fraktion bei den Ökologen, die sagen, wir können die Ordnung der Welt, den Kampf gegen die Klimakatastrophe nicht gewinnen, wenn wir es nicht so machen wie die Chinesen. Es geht nur mit Diktatur. Die sagen, die Demokratie ist nicht in der Lage, die Klimakatastrophe abzuwenden, weil sie eine Gesellschaft der Gierigen ist, wo das Überschusswesen immer mehr will auf Kosten der Natur. Die extremste Formulierung des terroristischen Ökologismus ist, dass der Mensch eigentlich verschwinden sollte, dann wäre die Natur wieder in Ordnung. Eine Lösung für den Menschen, die bedeutet, dass der Mensch verschwindet, ist irrsinnig, einfach irre. Aber dieser Irrsinn hat Konjunktur. Und wir haben es mitten in unserer Welt mit solch einem Irrsinn zu tun. Wir müssen fragen, was dieser Urkommunismus eigentlich bedeutet und wo er herkommt. Und was die verrückten Verbindungen dieser These mit unserer Welt sind, und zwar mit unserer gegenwärtigen Welt. Und die Reflexion über unsere Kultur immer in der Auseinandersetzung mit der Vormoderne und der Moderne beginnt. Die erste Moderne ist die Entstehung der Demokratie in Griechenland. Und diese Moderne hat sich mit der Vormoderne auseinandergesetzt. Und die Vormoderne war zur damaligen Zeit das Orakelwesen und das Priesterwesen. Und das Priesterwesen in dieser Zeit, wir sprechen jetzt heute nicht über das griechische Orakelwesen, sondern über die zweite Form dieses religiösen oder der religiösen Vorherrschaft, und das war Ägypten. Das waren die Pharaonen. Aber für uns ist die Auseinandersetzung zwischen dem, was die Griechen die alte Welt nannten, und dem neuen Griechenland, dem demokratischen Griechenland, wesentlich. Also, wir müssen verstehen, dass der Sokrates innerhalb der griechischen Gesellschaft eine Auseinandersetzung mit der Religion führte. Das war ja sein Streit mit Delphi. Und in dem Maße, in dem er Delphi destruiert hat, hat die Religion versucht zurückzuschlagen. Das ist in dem Prozess schon geschehen. Delphi wollte den Sokrates einkaufen, aber der hat sich nicht kaufen lassen. Dann haben sie ihn fallen lassen, obwohl sie vorher gesagt haben, er sei der Klügste der Athener und er sollte doch eigentlich in dieses delphische Beratergremium, würden wir heute sagen, aufgenommen werden. Nachdem er das abgelehnt hat, haben sie ihn fallen gelassen. Sein Schüler, und das war eben Platon, geht also nach Ägypten. 378, das weiß man, und studiert dort die ägyptische Theorie, Geometrie und Philosophie. Und bei dieser Rekonstruktion der ägyptischen Theorie, die dann auch in seinem Hauptwerk die zentrale Stelle eigentlich einnimmt, ist der Grundgedanke der Ordnung, und zwar einer Ordnung, die man den Menschen verkaufen muss, auch wenn sie sie nicht wollen. Und diese Ordnung nennt er eine Ordnung, die aus der Erde kommt, die aus der Sonne kommt und die durch Gott kommt. Theos ist der alles bestimmt. Und für die ägyptische Theologie, das darf ich jetzt abkürzen, ist die Sonne das zentrale Symbol, Aton. Und hinter Aton, und Aton ist der Vater der Pharaonen. Und die Pharaonen, die stammen dann von Horus ab, und Horus ist der Gott der ständigen Wiederkehr und Wiedergeburt. Dieses Thema Wiederkehr und Wiedergeburt, Anamnesis, übernimmt Platon dann auch aus dem ägyptischen Mythos. Und im ägyptischen Mythos werden die Menschen wiedergeboren, wenn sie im Westen beerdigt werden, dort wo die Sonne untergeht, am Horizont, Horizeien kommt daher, das griechische Wort kommt von Horus, wenn der am Abend in der Erde mit der Sonne verschwindet, muss er schauen, dass er am Morgen die Sonne wieder aufgeht, deshalb sagen wir auch Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, das sind ägyptische Formulierungen. Und dieser Weg der Sonne unter der Erde, das ist also die gefährliche Zeit, die Unterwelt, von der sich die Menschen in der Nacht bedroht fühlen. Also alles das, wo die Projektionen von Furcht entstehen, sind die Götter dann rettend dabei und helfen der Welt wieder, weil, und jetzt, das ist die platonische Variante, weil die Götter dann ein Wissen haben von Ordnung des Himmels, des Kosmos, und diese Ordnung des Kosmos und des Himmels wird übertragen auf die Philosophie. Die Philosophie oder die Philosophen, die dann Könige werden sollen nach Platon, haben das Recht, die Menschen zu lenken und zu konjugieren, weil sie ein höheres Wissen haben. Die dürfen sie anlügen. Pseudos aletheia heißt wahre Lüge oder wahre Täuschung. Dann sagt er das auch in seinen Spätwerken ganz deutlich. Und im Übrigen sind wir der Meinung, dass alles, was geschieht, durch Gott geschieht. Das ist quasi der Punkt, wo er die Sokratik verlässt. Denn wenn alles, was geschieht, durch Gott geschieht, ist der Mensch nicht frei. Und dann hat der Mensch keine Verantwortung. Und dann hat er kein Problem mit seiner Schöpfung und mit seinem Überschusswesen. Und das ist das ständige Angebot, das alle Theorien der Ordnung den Menschen machen, auch der sogenannte Urkommunismus. Wir nehmen euch die die Verantwortung weg. In dem Augenblick habt ihr keine Freiheit mehr. In dem Augenblick seid ihr in unserem Gefängnis. Aber in diesem Gefängnis seid ihr gut versorgt. Es ist warm, es gibt Nahrung, es gibt keine Übergriffe als die von der allgegenwärtigen Polizei. Und wenn wir jetzt das, was wir in China hören und sehen, mit 1984 von George Orwell vergleichen, dann zieht es einem die Schuhe aus. Was dieser George Orwell vorausgesehen hat, das ist unglaublich, was dort jetzt als neuer Überwachungsstaat, als neue Diktatur erfunden wird. Es wird die Diktatur neu erfunden, indem man die Menschen und das, was sie denken, eins zu eins versucht auszuspionieren und abzuhören. Und das haben wir jetzt, das Problem mit dem G5-Netz. Übrigens, bei dem G5-Netz geht es darum, ob wir von den Chinesen abgehört werden, zukünftig, oder ob es dabei bleibt, dass wir von den Amerikanern abgehört werden, gegenwärtig. Ja? Also das muss Ihnen klar sein. Stand jetzt, wir sollten uns selber abhören. Aber das demokratisch kontrollieren. Verstehen Sie, Europa muss auf in den Stand kommen, europäische Demokratie zu sein. Und die Amerikaner müssen in den Stand kommen, ihren Trump zu vertreiben und amerikanische Demokratie wieder zu werden. Im Moment ist das auf der Kippe. Wir müssen in Europa selbstständig werden und gleichzeitig mit allen Demokraten dieser Welt zusammenarbeiten. Nur dann wird es Frieden geben. Nur dann wird es Frieden geben. Frieden auf dieser Welt gibt es nur, wenn die Demokraten an der Macht sind und wissen, dass sie, wenn sie andere Demokraten angreifen, sich selbst zerstören. Und das ist natürlich eine Utopie, aber ein Impetus, von dem ich getragen bin. Ich glaube, dass das ist ja nun auch tatsächlich so, Demokratien führen gegen Demokratien seltener Krieg. Wenn sie Krieg führen, dann eigentlich nur gegen Diktaturen. Amerika hat allerdings Kriege geführt als Demokratie gegen Länder, die sie dann bekämpft haben mit der Überschrift, das sind ja Diktaturen und da ist es erlaubt. Das ist dann die große Frage. Zurück zu unserem Thema. Die Frage des Urkommunismus beginnt in der Communitas, in der Gemeinschaft mit uns. Diese Communitas, die innere Gemeinschaft mit dem Du, Ich und Wir, ist die erste Gemeinschaft, auf die der Mensch stößt, wenn er sich seines Lebens bewusst wird. An und schaut aus sich heraus auf den anderen hin und bildet dann seine Urteile und so weiter. Aber, und das ist jetzt der Mangel, der Verstand. Kant unterscheidet also zwischen Vernunft und Verstand. Und der Mensch hat Verstand, das ist dann der rechnende Verstand, den wir haben und will Dinge haben, hat er aber auch Vernunft. Und ist die Vernunft ein Regulativ? Das ist für den Kant die Frage. Ist die Vernunft ein Regulativ, wo er mit der Pflicht kommt und sagt, ja, also es gibt sozusagen Pflichten, ein Regulativ der Vernunft und das hat der Mensch auch und zu dem muss er aber kommen, weil er dieses aus Pflicht tut. Und warum tut das aus Pflicht? Weil hinter der Pflicht die Vernunft steht. Und die Vernunft sagt ihm, es ist unvernünftig, eine Welt, in der wir leben, zu zerstören, weil wir sie brauchen, um zu leben. Der macht also das Lügner-Paradoxon. Das Lügner-Paradoxon geht so, dass der Lügner die Wahrheit braucht, weil wenn er zu dir kommt und sagt, ich belüge dich, der Lügner wird nie sagen, dass er dich belügt. Der Lügner ist ein Wahrheitsfanatiker. Der Lügner muss sagen, wenn er dich belügt, ich sage die Wahrheit. Sonst glaubt man ihm seine Lüge nicht. Das ist das Lügner-Paradoxon. Und damit sagt Kant also, die Vernunft ist das, was wir hier entdecken. Der Lügner kann die Vernunft nicht außer Kraft setzen. Und die Vernunft ist praktisch die Wahrheit. Und wenn der Lügner die Lüge erfolgreich machen will, muss er sich als einen Wahrheitspropheten verkaufen. Sonst hat er keinen Erfolg. Sie werden keinen Taschendieb finden. Sie werden keinen Aktienverkäufer finden, der sagt, das ist eine Schrottaktie. Was aber dahinter steckt, ist, dass die Lügner die Wahrheit sagen müssen, sonst glaubt man ihnen die Lüge nicht. Und was ist die Wahrheit? Ja, Aletheia, Aletheia, das Nichtverborgene, das, was die Menschen zum Leben brauchen. Die Welt, dass die Welt entsteht und bestehen bleibt. Die wahre Wahrheit ist im Endeffekt die Liebe. Aber das heißt Schöpfung. Jetzt sind wir aber bei dem Thema, wo kommt die Unfreiheit her? Die Unfreiheit, das ist ja das Thema. Wo kommt die Liebe zur Unfreiheit her? Und das hat eben in unserer Kultur eine Geschichte, die auf die Idee des Kollektivs zurückgeht. Das Kollektiv, das erste große Kollektiv, bevor es noch Städte gab, findet sich in Ägypten. Und zwar war das das Kollektiv einer Priestergesellschaft. Und das ist interessant, dass als Sennett, der untersucht die amerikanische Gesellschaft war, hat er festgestellt, dass alle Kolonialgesellschaften, um Länder zu kultivieren, zu unterwerfen, benutzen die das Gitter. Und dann hat er das Symbol für Stadt aus dem Ägyptischen genommen. Und das Symbol für Stadt ist ein Kreuz in einem Ring. Die Ägypter, wer in Ägypten war, hatten aber keine Städte. Dieses Symbol ist nicht für die Stadt, sondern für den ägyptischen Weltkreis. Der Nil ist die Achse von Süden nach Norden und die Sonne ist die Achse von Ost nach West. Und der Kreis da drumherum, das ist der Sonnenkreis. Das ist das Symbol nicht für die Stadt, sondern für die ägyptische Ordnung, für die Ordnung des Pharao. Und die Ordnung des Pharao, die besteht darin, dass man im Auftrag Gottes die Erde unterwirft. Und dieses im Auftrag Gottes die Erde zu unterwerfen, hat dann zur Kultur geführt. Also Kultur und Kultivieren war eine priesterliche Aktion. Und zwar waren die Priester in Rom, aber das hat schon in Griechenland so begonnen, alle griechischen Städte, wenn die Kolonisation machen, legen die ein Gitter über die Landschaft. Das sieht man dann auch noch an den Straßenzügen, die die griechischen Kolonialstädte hatten. Ein Gitter. Und das Gitter, werden Sie dann in New York, wenn Sie in New York waren, werden Sie das wiedersehen. Die Straßen in New York sind alle rechteckig angelegt. Damit wird das Land unterworfen. Bei den Ägyptern war das nicht notwendig, weil der Nil, die Achse der Sonne von Ost nach West und im Zentrum die Gottheit. Aufgrund dieser Tatsache, dass hier links und rechts die Wüste war, brauchten die keine Stadtmauer. Die Wüste links und rechts hat die Stadtmauer ersetzt. Da ist ganz schwer jemand durchgekommen. Im Süden war Nubien und im Norden war das Delta und hier war das Meer. Unter normalen Zeiten war Ägypten durch diese Situation für sich eine große geschützte Ordnung und ein Kloster. Warum Kloster? Weil in diesem Ägypten die Pharaonen geherrscht haben mit ihren Priestern. Und die Priesterschaft lebte in Tempeln. Wenn jemand in Ägypten war, hat er Tempel gesehen. Massenhaft Tempel, aber ohne Mauern drumherum, weil die Mauern einfach nicht brauchte. Das war ein großes Empire. Und der Witz an der Geschichte ist, dass diese Klöster oder dass die ägyptischen Tempel später in die Klöster überführt worden sind. Dieses Gitter, das haben dann zuerst die Griechen übernommen, als sie Kolonisation gemacht haben. Also in Neapel kann man das beispielsweise sehen. Die Straßenzüge sind immer noch viereckig angeordnet.